Ja, ich freue mich, nach meinem Sommerurlaub wieder hier zu sein. Schön, euch zu sehen, gemeinsam Gottesdienst zu feiern, hier in der Falkonstraße. Wir sind in der Predigtreihe zum Thema Jesus. Die Home Zone von Jesus ist heute das Thema. Ihr seht kein Auto. Es sieht ein bisschen anders aus. Es ist adaptiert aus von einem schwedischen Wohn- oder Spielstraßen. Genau, Schild. Genau. Die Home Zone von Jesus. Es ist der Versuch einer Biografie über Jesus. Man kann auch davon sprechen, der historische Jesus Teil 2. Und im Vorfeld haben wir uns als Predigtteam überlegt, wie können wir das gestalten, wie können wir das aufbereiten, wie können wir die biblischen Texte neu entdecken. Und dabei hat uns die Frage geprägt, wer war Jesus, was hat ihn geprägt und wie hat sein Lebensumfeld ihn beeinflusst und wie hat Jesus sein Lebensumfeld beeinflusst. Wer war dieser Jesus? So. Blond, braun gebrannt, groß gewachsen, muskulös. Zwei Bilder, die eine künstliche Intelligenz für die Bezeichnung Jesus Christus herausgespuckt hat. Stellen wir uns Jesus so vor? Oder vielleicht ganz anders, eher so ein bisschen hippie-mäßig, Peace and Love. So? Kurz vor Ostern in Sevilla, in Spanien, hat dieses Bild für Aufsehen gesorgt, für Aufregung, für Aufruhr. Hinweis mit diesem Bild auf Osterveranstaltungen gab richtig Theater. Manchen war das zu hübsch, zu feminin, zu kitschig. Der Bürgermeistersohn von Sevilla fand dieses Bild mutig. Wer war Jesus? Und in jedem von uns schlummert doch so ein Bild, eine Vorstellung. Wer war Jesus? Wir begeben uns auf eine Spur und wir versuchen heute mal in die Homezone, in das Zuhause, in die Umgebung einzutauchen von Jesus. Seit der Aufklärung gibt die Beschreibung der historische Jesus etwas ganz anderes da, nämlich Zweifel an der Darstellung von Jesus in den neutestamentlichen Texten. Ja, der historische Jesus bedeutet in der Regel Zweifel daran. Denn für die einen ist Jesus eher so ein Moralprediger, für die anderen ein Sozialreformer, für die Armen, für andere ist er eine Romanfigur, manche zweifeln an der Existenz von Jesus. Und mit historisch wird dann beschrieben nur das, was die Forschung auch wirklich beweisen kann, historischer Jesus. Und alles andere, so sagt man, ist dann eben ein kirchliches Dogma. Wie ist es jetzt für dich, für mich, für uns? Wenn wir auf der Suche sind nach dem wahren Jesus, nach dem echten Jesus, nach dem historischen Jesus, wer kann wirklich darüber berichten? Es sind viele Bücher geschrieben worden. Alle versuchen nach bestem Wissen, also Wissenschaft und Gehwissen, vielleicht nach Glauben an Gott bleibend, etwas herauszufinden. Aber die absolute Wahrheit haben wir nicht. Wir versuchen unserer Predigtreihe anhand der Bibeltexte herauszufinden, was sie uns mitgeben, wie Jesus gelebt hat, wie er gelehrt hat. Was gibt's aus der Geschichte, Geografie? Wie können wir die Spuren von Jesus finden? Denn wir glauben als Christen nicht an ein Märchen. Wir versuchen, den historischen Kontext zu finden, zu suchen, biblisch zu vertiefen, tiefschürfend über Jesus nachzudenken. Beim letzten Mal hat Theresa Popp die Predigtreihe begonnen. Jesus geboren in Bethlehem im südlichen Teil Israels, in Judäa, später nach Galiläa umgezogen, aufgewachsen in Nazareth. Heute geht es um die Umgebung in Galiläa. Um diesen Bereich geht es heute. So, den nördlichen Bereich, das Rote, was ihr links oben seht, ja, vielen Dank für den Mauszeiger, darum geht es heute. Folgender Predigttext, Matthäus 4. Als Jesus hörte, dass man Johannes den Täufer gefangen genommen hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. Er blieb aber nicht in Nazareth, sondern wohnte von da an in Kapernaum, am See Genezareth, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Das geschah, damit sich erfüllte, was Gott durch den Propheten Jesaja angekündigt hatte. Das Land Sebulon und Naphtali, das Land am See und jenseits des Jordan, das Galiläa der heidnischen Völker, das Volk, das in der Finsternis wohnt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die im Schatten des Todes leben und ohne Hoffnung sind. Von da an begann Jesus zu predigen, kehrt um zu Gott, denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. Hui, jetzt haben wir schon einige Orte gehört. Sebulon, Naphtali, Galiläa, Nazareth, Kapernaum. Und vielleicht müssen wir das alles mal ein klein wenig aufdröseln. Tauchen wir in diese Welt einmal tiefer ein. Mein erster Punkt. Jesus, ein Judäer aus Galiläa. Reimt sich fast. Jesus, ein Judäer aus Galiläa. Jesus war Jude. Und er war Judäer. Was heißt denn Judäer? Nun, er ist in Bethlehem im Gebiet Judäa geboren. Von daher ist er geburtstechnisch ein Judäer. Jude und Judäer. Israelit würde man eigentlich nicht sagen. Das ist eher eine Bezeichnung für Menschen im Alten Testament. Jesus, ein Jude und Judäer. Er lebte in Israel. Und er war Galiläer, das war seine Homezone, das war sein Spielbereich. Da konnte er rausgehen und spielen. Also Fußball hat er bestimmt nicht gespielt, aber da waren dann Ziegen und da waren Schafe. Ja, in Hülle und Fülle. Kleinvieh gab es dort. Und Kleinvieh macht auch Mist. In dieser Gegend wächst Jesus auf in Galiläa und er spricht auch die Sprache von Galiläa. Ein galiläisch-aramäisch, ein besonderer Dialekt, so wie bayerisch. Oder man in Hamburg vielleicht Hamburger Platt spricht. Und wenn man in Jerusalem, in der Hauptstadt Israels war, dann erkannte man Menschen aus Galiläa an ihrem Dialekt. Dann musste man, wenn die den Mund aufmachen, ach ja, Galiläa, man erkennt sie einfach. Also nicht Hebräisch gesprochen, obwohl Jesus das auch verstanden hat. Auch nicht Griechisch, das Neue Testament ist Griechisch geschrieben. Jesus hat galiläisch-aramäisch gesprochen, ein galiläischer Jude. Wie war sein Umfeld? Nun, in seinem Umfeld war es wichtig, den Sabbat zu halten als Jude, die Gesetze des Alten Testaments einzuhalten. Der Tempelkult war wichtig. All das gehörte zum jüdischen Bekenntnis dazu. Und das in Galiläa. Warum? Nun, das ist was Besonderes, Galiläa. Auch das Wort ist besonders. Wir haben gerade gehört, und ich lese mal Jesaja 8, Vers 23 vor. Früher hat Gott Schande über das Land der Stämme Sebulon und Naphtali kommen lassen. In Zukunft aber wird er diesen Landstrich am See zu Ehren bringen. Auch das Ostjordanland und das Gebiet, wo die Fremden wohnen. Das schauen wir uns mal an. Oben links seht ihr oben links das Rote, das ist das Galiläa. So, und dann seht ihr auf der rechten Seite die Stämme Israels. Ja, Manasse und Ruben und so weiter. Und ganz oben findet ihr Sebulon und Naphtali, die beiden Sterne. Das ist dieses Gebiet, was im Alten Testament schon Dunkelheit und Finsternis. Und da wird was passieren in diesem Gebiet. Da gibt es diese Hinweise. Luther übersetzt, das ist das Galiläa der Heiden. Hebräisch, das Galiläa der Nationen, Hagoim. Also das sind die Nicht-Juden, die Goyen. Es ist der Distrikt der Ungläubigen da oben. Der Distrikt der Ungläubigen. Hier sehen wir das nochmal genauer. Ja, dieses Gebiet, das rote links, dieses Galiläa. Und daraus hat sich eigentlich auch das griechische Wort Galiläa gebildet, Distrikt der Ungläubigen. Und diese Provinz war anrüchig, vor allem der Norden davon, weil das Gebiet, ihr seht das, von drei fremden Völkern umgeben ist, hat nie eine besondere politische Rolle gespielt. Dieses Gebiet war bedroht, gefährdet eben von kriegerischen Auseinandersetzungen. Die Juden dort sind dezimiert worden. Es hat sich dort ein Mischmasch an Menschen angesiedelt, verschiedenster Kulturen, Sprachen, Religionen, griechische Kultur, römische Kultur. All das dort, dieser Schmelztiegel, viel, viel stärker als im Süden Israels. Jerusalem, Judäa, Bethlehem im Süden. Das war viel einheitlicher von der jüdischen Religion her. Und im Norden, da ist eine Menge durcheinander, da ist Unruhe und da als Jude zu leben, das ist ganz schön anstrengend und gefährlich. Galiläa war was Besonderes. Galiläa, ein Mischmasch an Sprachen und Religionen. Und Jesus war jetzt eben ein zugewanderter Jude vom Süden in den Norden. Und er musste sich dort auch irgendwie behaupten in diesem Gebiet. Ja, da oben ist das Gebiet, das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Gesamt Israel war ja von den Römern besetzt, verwaltet. Die haben den Hut aufgehabt. Und die Heimat der Juden haben die Römer dann in Palästina umbenannt. Und in der Regel machten sich die Römer die Hände nicht schmutzig vor Ort. Sie haben ihre Leute gehabt, die alles irgendwie verwalten und regeln dort. Herodes, ein Machthaber aus dem tiefsten Süden des Reiches, Sohn einer jüdischen Mutter, der regierte jetzt oben im Norden, in Galiläa. Er verwaltete, verhandelte, erbaute, aber in der Regel wohnten die Machthaber nicht dort vor Ort, sondern sie wohnten am Meer, in Caesarea. Schön so Fischplatte am Tisch, Blick aufs Meer. Ja, da wohnten die Machthaber. In Galiläa herrschte Herodes Antipas. Der hat jetzt nichts mit der italienischen Vorspeise zu tun. Eng mit Rom verbunden, aber Rom war trotzdem weit, weit weg. Und Herodes Antipas lässt jetzt eine große Stadt bauen, Tiberias, als Verehrung des römischen Kaisers Tiberius. Den mochte er sehr, Tiberius, den Kaiser, und deswegen die Stadt Tiberias. Ihr seht da oben den See Genezareth, bezeichnet auch als das Galiläische Meer oder bezeichnet auch als den See Tiberias. Alles das Gleiche, dieser See Genezareth. Das ist die Homezone von Jesus. Links unten Nazareth, rechts oben Kapernaum oder Kafarnaum, je nach Sprache der Karte. Und das ist sozusagen die Region, wo Jesus unterwegs war. Obwohl eigentlich die Hauptstadt Tiberias eine hohe politische Bedeutung hatte, war Jesus nie dort. Das verwundert. Ich habe auch noch mal vieles nachgelesen dazu. Er war nie in Tiberias. Warum? Tiberias war auf einem alten jüdischen Friedhof erbaut worden. Ein Unding, ein Affront gegen die Juden. Eine Demütigung ihres Glaubens, das ging gar nicht. Und gesetzestreue Juden mieden diese Hauptstadt, wollten damit nichts zu tun haben. Für sie ein unreiner Ort. Jesus war nie in Tiberias. Vielleicht hat er das auch so umgesetzt wie die anderen Juden. Er wollte sich nicht verunreinigen. Mein zweiter Punkt. Also Jesus, ein Jude aus Galiläa. Zweitens, Jesus gibt dem Unbedeutenden eine Bedeutung. Immer wieder heißt es im Neuen Testament Jesus von Nazareth. 14 Mal in den Evangelien Jesus von Nazareth. Nicht einfach nur Jesus, sondern Jesus von Nazareth. Jesus von Nazareth. In der Apostelgeschichte 7 Mal. Das kennzeichnet ihn. Es ist nicht einfach nur Jesus, es ist Jesus von Nazareth. Und auch in der Beschreibung anderer, in den Ansprachen, in seinen Wundern, in den Begegnungen mit ihm, sogar von Saulus hören wir in seiner Predigt, Apostelgeschichte 22, sagt er, er hörte die Stimme, ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Jesus von Nazareth. Das scheint wichtig zu sein. In Bethlehem geboren, im Süden, aufgewachsen in Nazareth. In dieser unbedeutenden Provinzstadt. Therese hat letzte Woche schon einiges dazu erzählt. Über Nazareth hat man gelacht, Witze gemacht. Ach, das Nazareth, da kommt nichts Gutes draus. Ist doch so unbedeutend, Nazareth, Minidorf. Und da ist Nathanael, der muss das auch so gedacht haben, auch, ach so, Minidorf, Nazareth. Als er von seinem Kumpel Philippus hörte, dass er eine spannende Entdeckung gemacht hat von jemandem, der aus Nazareth stammt. Und dann sagte er, nee, aus Nazareth, da kann nichts Gutes kommen. Nee. Und Philippus sagt, komm, überzeug dich selbst. Mach dir selbst ein Bild. Wach auf. Überleg doch mal, komm heraus aus deiner Blase. Mach dich doch mal auf den Weg und verlass das, was du bisher denkst. Wenn du denkst, ach, das ist schon alles so festgefahren und klar, für mich habe alles abgehakt. Nein, lass dich jetzt mal darauf ein, auf diesen Mann aus Nazareth. Wie spannend ist das? Ein unbedeutender Ort Nazareth, ein unscheinbares Dörfchen mit vielen Bauern und Handwerkern, ein kleiner, ungeschützter Grenzort in Galiläa. Therese hat letzte Woche erzählt von dieser früheren Hauptstadt Sepphoris, die in der Nähe lag, also so eine ganz besonders prunkvolle Stadt, nicht weit weg davon. Und Nazareth, da führten keine Wege groß vorbei, das hat man verpasst. Das war unbedeutend, absolut. Religiös unbedeutend, eine kleine Synagoge vor Ort, nirgends erwähnt. Und lange Zeit haben Theologen nicht verstehen können, dass Jesus aus diesem Ort stammt, dort aufgewachsen ist. Unbedeutend, fremd. Für den Messias, das geht doch gar nicht. Man zweifelte auch im 19. Jahrhundert an der Existenz von Nazareth, weil es eben keine Erwähnung in den jüdischen Quellen gab. Und erst durch archäologische Ausgrabungen hat man Reste aus der römischen Zeit gefunden und musste sagen, okay, viel hat man nicht so gefunden, aber es war einfach zu unbedeutend, um es zu erwähnen in den Geschichtsbüchern. 200 bis 400 Menschen haben dort gewohnt, vielleicht doppelt so groß wie 9 Kirchen im Modautal. Und dann der Berufsweg von Jesus, unbedeutend, unspektakulär, aber bodenständig, unscheinbar, für einen Mann aus Nazareth eben passend. Was war Jesus von Beruf? Wir denken immer so, Zimmermann, Holztischler, der muss doch viel mit Holz gearbeitet haben. Er war der Sohn eines Bauhandwerkers, Teknon. Holz gab es nicht viel zu der damaligen Zeit in Israel. Man hat vor allem mit Steinen gearbeitet oder mit einem Holz-Lehm-Gemisch. Vielleicht kommt auch jetzt wieder unser Bild von Jesus ein bisschen durcheinander, weil die Vorstellung eines Zimmermanns ist nicht wirklich passend. Üblicherweise lernen Kinder von den Eltern den Beruf, und so war das bei Jesus auch. Ab 14 konnte er berufstätig gewesen sein, in den Dörfern, außen herum, dort tätig. Vielleicht hat er Türen und Schlösser angefertigt. Vielleicht hat er landwirtschaftliche Gerätschaften wie Pflüge und Joche gebaut. Im unbedeutenden Nazareth. Und ganz klar, Nathanael muss diese Frage stellen vor 2000 Jahren. Wie kann das sein, wenn man so voller Vorurteile ist? Und er muss seine Erfahrungen gehabt haben über Nazareth. Viele gute Gründe über die Beurteilung dieses Dorfes und ihrer Menschen. Für ihn nur Negatives. Was soll daraus schon Gutes kommen? Nathanael, ein gebildeter Mann, ein angesehener Mann aus einer angesehenen Stadt. Und er kann es sich nicht vorstellen, dass dort Bedeutung entsteht. Und ich dachte mir, wie klein sind wir Menschen und wie begrenzt ist oft unsere Sicht. Und eigentlich ist es eine Warnung, die wir in unserem Denken und vielleicht auch Urteilen über Menschen und vermeintliche Randgruppen der Gesellschaft immer im Kopf behalten sollten. Wem geben wir Bedeutung und wem nicht? Ich habe vor kurzem eine Doku über Kranichstein gesehen. Vielleicht kennen die einige von euch. Kranichstein, ich kannte Kranichstein nicht. Aber es hieß dort, dass Kranichstein schlimmer als Nazareth sei. Und wie schnell Menschen, die in Kranichstein wohnen, abgestempelt sind. Wenn sie sich bewerben in einem Bewerbungsschreiben und eine Straße dort aufführen, die in Kranichstein bei den Hochhäusern ist, werden sie sofort abgelehnt, haben sie berichtet. Wie schlimm, wie traurig. Doch so auch die Doku, da gibt es einige Menschen, die selbstbewusst ihren Weg gehen, versuchen, Bedeutung für ihr Leben zu gewinnen. Am letzten Sonntag fanden Landtagswahlen in Thüringen und in Sachsen statt. Die AfD-Zustimmung im Osten Deutschlands war riesengroß. Obwohl diese Partei im Osten als gesichert rechtsextrem gilt, sind nicht automatisch alle Menschen im Osten Deutschlands Nazis. Wir haben einige Jahre im Erzgebirge in Sachsen gelebt und Kontakt zu vielen Menschen gehabt. Dennoch passiert da eine Entwicklung bereits seit Jahren, die mich nachdenklich und sehr traurig macht. Was ist da in Deutschland passiert? Was ist misslungen? Vielleicht sollten wir Wessis da noch genauer hinhören, um was es den Menschen dort vor Ort wirklich geht. Was sie in der Vergangenheit seit der Wende verletzt hat. Und ich bin überzeugt und ich weiß das auch aus den Gesprächen, Kontakten und Beziehungen auch bis heute, da ist eine Menge schiefgelaufen. Und ich merke einfach, auch im Telefonaten mit Menschen aus dem Erzgebirge, noch bis heute, ich möchte nicht vorschnell über andere urteilen, nur weil sie aus dem Osten kommen oder weil sie in Kranichstein wohnen, nur weil sie im Gesicht tätowiert sind, nur weil sie religiös, sexuell oder politisch anders sind als ich oder viele von uns. Wenn wir Ende September unser erstes Kirche-Kunterbund-Fest hier feiern, gemeinsam, dann werden hoffentlich viele Menschen zu uns kommen, die nicht unbedingt unserem gut bürgerlichen Klischee entsprechen. Lassen wir uns auf sie ein? Gehen wir auf sie zu? Zeigen wir uns von unserer besten Seite? Geben wir ihnen eine große Bedeutung. Was sind das für Möglichkeiten und Chancen, die wir haben? Aber wisst ihr, wo es anfängt? Nicht mit einem Plakat, mit einem Flyer. Hier, mit meinem Herzen fängt es an. Wie ich die anderen Menschen sehe, sie wahrnehme, auf sie zugehe. Sind wir offen für eine Nicht-Mittelschicht? Sind wir offen für Nicht-SUV-Fahrer? Für Radfahrer, für Kinderwagenschieber, für Fußgänger, für alle, die in der Homezone unterwegs sind. Jesus hat diesem bedeutungslosen Nazareth eine große Bedeutung gegeben. Jesus aus Nazareth hat meinem Leben, das so unbedeutend war, eine Bedeutung gegeben, einen großen Wert gegeben. Und lassen wir uns doch darauf ein, dass Jesus anderen Menschen auch eine große Bedeutung gibt. Ich freue mich so sehr auf dieses Kirche-Kunterbund-Fest und ich denke, wir können große Impulse setzen, Menschen einladen, sie begeistern und ihnen unser Herz und das Herz von Jesus übermitteln. Mein dritter und letzter Gedanke: Jesus bringt Licht in die Dunkelheit. Jesus war viel unterwegs in Galiläa, viel zu Fuß. Am See Genezareth, hören wir die Predigt nächste Woche von Rainer, in Untergaliläa, in Nain und Kana. Er war viel in Kapernaum unterwegs, das ist meine Predigt in 2 Wochen. Er predigt aber nicht in Sepphoris, nicht in Tiberias, nicht in den großen Städten dort. Warum? Jesus bringt das Evangelium zu den Bedürftigen, zu den Armen. Es zog ihn raus aufs Land, nicht zu den Reichen in den Städten. Jerusalem war irgendwann später dran. Und natürlich, in den großen Städten wäre die Gefahr einer Gefangennahme viel größer gewesen, dass er als Unruhestifter sofort festgesetzt wird. Auf dem Land war er sicherer. Johannes der Täufer, wahrscheinlich sein Großcousin oder Neffe zweiten Grades, er erlitt dieses Schicksal. Herodes Antipas war da nicht zimperlich. Kopf ab auf Wunsch seiner Tochter. Ein Volk, das in der Finsternis saß. Ja, noch nicht. Eins zurück. Ein Volk, das in der Finsternis saß, haben wir vorhin gehört. Ich möchte ich noch erklären. Es ist die Zeit 730, 720 vor Christus. Genau die gleiche Gegend, Galiläa, die gleichen Orte, andere Menschen, also Vorfahren, andere Generationen zuvor, passiert Schlimmes dort in Nordisrael. Von außen kommen die Krieger und nehmen die Juden, die Israeliten gefangen und führen sie in Gefangenschaft, führen sie weg. Dunkle Schatten über dieses galiläische Gebiet. Erniedrigung, Zerstörung, Deportation. Das erzählte man sich beim Abendessen. Das war in den Familien bekannt und bewusst. Sagte man sich untereinander, wisst ihr noch, wie schlimm das damals war? Die alttestamentlichen Propheten haben gewarnt, haben etwas kommen gesehen, haben gepredigt und gebetet, aber das Nordreich wurde von den Assyrern belagert, zerstört und viele Einwohner in Gefangenschaft weggebracht. Generationen in Angst und Schrecken. Das ist die Homezone von Jesus. Das sind die Menschen. Ein Volk, das in der Finsternis saß. Galiläa saß in der Finsternis. Und in diesem Gebiet, unter diesen Menschen, unter diesen traumatischen Erfahrungen bewegte sich Jesus im Land der Heiden, der Außenseiter, der Ausgegrenzten in der Finsternis. Ich habe mich gefragt, wie ist das heute? Finsternis? Wo gibt es heute Finsternis? Wo begegnet dir Finsternis? Klar, in den Nachrichten, in den Medien, Bedrohung durch Terrorismus, Anschläge in München, Krieg, Mobbing in den Schulen, in den sozialen Medien, Menschen, die einsam sind, das macht Finsternis aus. Aber da kommt vielleicht auch jemand vom Alkohol nicht weg und erlebt seinen Alltag als bedrohlich. Er verliert Beruf, Familie, wird immer wieder rückfällig. Ein Leben in Finsternis. Viele Menschen kennen das, auch in unserer Umgebung. Jesus war in einem überschaubaren Gebiet unterwegs. Zusammen mit seinen Jüngern durchwanderte er in kurzer Zeit die ganze Region. Aber er ruft zu einem Neubeginn aus. Er sagt, diese Finsternis muss nicht finster bleiben. Es kann etwas Neues geschehen. Markus 1, Vers 14, Jesus kam nach Galiläa, predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist das Licht, das jetzt hineinscheint. Jetzt ist das Reich der Himmel nah. Jetzt ist es Zeit, dein Leben zu ändern. Triff diese Entscheidung. Verändert was. Geht den Schritt. Wagt den Glauben an mich. 2. Korinther 4, Vers 6 heißt es. derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen. Der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Und jetzt möchte ich euch ein paar Gemälde zeigen von Gerald van Honthorst, ein niederländischer Maler aus dem 17. Jahrhundert, der viel mit Licht und Schatten spielt und immer wieder Jesus zeigt, worauf der Fokus für ihn liegt. Südisrael, in Judäa, in Bethlehem, das Licht strahlt aus der Krippe hervor und erleuchtet alle anderen. Jesus, der das Handwerk erlernt und erleuchtet ist. Jesus beim Verhör, hell erleuchtet. Jesus gefangen genommen, verspottet und das Licht kommt auf ihn. Von ihm geht Licht aus. Dort, wo das Gericht Gottes im 8. Jahrhundert vor Christus begann, dort scheint ein neues Licht. Bis in unsere heutige Zeit. In Galiläa. Jesus, der Licht in die Dunkelheit bringt. Bis heute. Vielleicht wartet ihr schon darauf, dass ich das noch erwähne. Und fairerweise muss ich das auch sagen. Jesus hatte keinen großen Erfolg in Nazareth. Viele lehnten ihn dort ab. Und man sagte dann auch, wie ist so etwas möglich? Woher hat er diese Weisheit? Wie können solche Wunder durch ihn geschehen? Er ist doch der Zimmermann, Marias Sohn. Wir kennen seine Brüder, Jakobus, Joses, Judas und Simon und auch seine Schwestern leben hier bei uns. So kam es, dass sie ihn ablehnten. Und da sagte Jesus, nirgendwo gilt ein Prophet weniger als in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner eigenen Familie. In Nazareth passiert das, aber vielleicht auch an anderen Orten, dass es vorbeirauscht. Das Wichtige, das Bedeutungsvolle. Hoffentlich nicht in deinem Herzen, in deiner Situation, dass Jesus vorbeirauscht. Dass du anhalten kannst, innehalten kannst, zur Ruhe kommen kannst, Jesus begegnen kannst. Vielleicht auch ganz neu durch das Lesen der neutestamentlichen Texte. Jesus neu entdecken kannst, ihm begegnest. Mir ist das passiert in der Predigtvorbereitung, wie ich Jesus neu entdeckt habe, gespürt habe, wie wundervoll er die Menschen gesehen hat, angenommen hat, wie er unterwegs war, wie sein Herz für die Menschen schlug. Und vielleicht auch in diesem Gottesdienst, dass Jesus zu dir spricht, dir begegnet. Du bist ihm bedeutungsvoll. Du sollst nicht im Finstern bleiben. Und wenn eine Sehnsucht in dir ist nach mehr, dann kann dein Herz hell werden, dass du Christus und den Glanz Gottes, die Herrlichkeit Gottes mehr und mehr entdecken kannst. Wir wollen das jetzt weiter auf uns zulassen, wenn wir Lieder singen. Wir sagen das ja so christlich, wir machen jetzt Lobpreis. Aber wir begegnen Jesus. Wir nehmen Worte in den Mund, in unser Herz, machen ihm Komplimente, drücken das aus, was in unserem Herzen steckt und singen ihm das zu, ob laut oder leise. Ich freue mich jetzt auf diese gemeinsame Zeit. Amen.